Mittelstand-Exklusiv-Interview. Stefan Meyer, Vorstandsmitglied und CEO Machine Tools Trumpf. Zum Unternehmen. Im Mai 2023 feierte Trumpf das 100-jährige Firmenjubiläum und blickt auf eine Erfolgsstory zurück. Als mechanische Werkstätte gegründet, hat sich Trumpf zu einem weltweit führenden Unternehmen für Werkzeugmaschinen, Laser sowie Elektronik für industrielle Anwendungen entwickelt. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete das Familienunternehmen mit 18.352 Beschäftigten einen Umsatz von 5,36 Milliarden Euro und einen EBIT-Gewinn von 615 Millionen Euro. Mit mehr als 70 eigenen Tochtergesellschaften ist die Gruppe in fast allen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten. Trumpf ist weltweit als ein Aushängeschild des deutschen Mittelstands bekannt. Zur Person. Vom Maschinenbauer zum Consultant, zum Geschäftsführer, zum Vorstand. Doktor und Ingenieur Stefan Meyer, geboren 1980, bringt durch seine Erfahrungen verschiedene wertvolle Perspektiven bei Trumpf ein. Aus dem Inhouse-Consulting wurde er 2012 Leiter der Zentralbereiche Organisationsentwicklung, Produktion und Qualitätsmanagement. Anschließend schaffte er als Geschäftsführer einen Turnaround bei Trumpf Hüttinger, bevor er 2017 Geschäftsführer Produktion und Einkauf von Trumpf Machine Tools wurde. Heute ist Dr. Meyer CEO der Machine Tools Sparte und Mitglied des siebenköpfigen Trumpf Gesamtvorstands um Inhaberin Dr. Nicola Leibinger-Kammmüller. Zudem ist er zuständig für Landesgesellschaften und Regionen und seit 2019 als Präsident China auch verantwortlich für sämtliche Aktivitäten der Trumpf-Gruppe in China. Trumpf ist seit 2000 in China. Sie waren selbst mehrere Jahre in China vor Ort und sind auch heute für die Region verantwortlich. Was sind Ihre Erfahrungen? Ich bin seit circa 4,5 Jahren für Trumpf in China verantwortlich. Damals zog ich nach Shanghai und habe seitdem sehr viel gelernt. Die Punkte, die Sie in diesem Hörbuch nennen, Tempo, Innovation, Marktführerschaft, Unterschiede in der lokalen Führung, Chancen und Auswirkungen auf die globale Strategie, kann ich bestätigen. Meine Erfahrung ist, dass China vor 5 bis 10 Jahren noch ein Land war, in dem westliche Produkte geschätzt wurden. Damals war das für den Westen eine Goldgrube. Aber China hat sich gewandelt. China ist aufgestanden und hat Selbstbewusstsein und eigene Kompetenz entwickelt. China ist heute auf Augenhöhe mit dem Westen und mein Fazit ist, man muss China respektieren. Dann kann man auch in China erfolgreich sein. Bevor wir zu unserem Sparring der China-Strategien aus diesem Hörbuch kommen, die Welt hat sich stark weitergedreht, seit wir 2020 unseren Flammkuchen in Stuttgart gegessen haben. Wie geht's Ihnen? Was ist zurzeit los? Ja, die globalen Veränderungen sind in der letzten Zeit immens. In meiner jetzigen Rolle als Vorstand fühlt es sich an, als ob alle 2 Monate etwas völlig Neues aufkäme. Auf einmal stehen wir vor der Frage, wie reagieren wir auf die Inflation, die steigenden Kosten bei gleichzeitig anhaltenden Lieferengpässen, nachdem Russland die Invasion in die Ukraine gestartet hat? Oder wie geht man mit China und dem massiven Preisverfall um? Aber natürlich macht es auch Spaß und Veränderungen bieten für unser Unternehmen und Europa gleichzeitig auch Chancen. Glücklicherweise haben wir in Europa ein weithin stabiles Umfeld und es geht mir und meiner Familie gut. Dieser Rückhalt ist wichtig, um sich auf die Herausforderungen konzentrieren zu können. Eine meiner zentralen Botschaften lautet, wer im Weltmarkt führen will, muss in China führend sein. Welche Rolle spielt China für Trumpf? Ja, ich muss sagen, dass ich das ähnlich sehe. Mit ein paar Ergänzungen. Wir müssen weiterhin versuchen, mit China zusammenzuarbeiten. Zwar wird der lokale Markt in China zunehmend herausfordernd, unter anderem durch Subventionierung von lokalen Wettbewerbern, geringen Schutz des geistigen Eigentums und laxe Auslegung der Maschinensicherheit durch lokale Wettbewerber, wir müssen dennoch in China präsent bleiben und das aus mehreren Gründen. Grund Nummer 1 ist, der Absatzmarkt ist da und wird auch bleiben. Wir werden uns zwar schwerer tun, uns dort zu behaupten, aber es gibt Nischen und Möglichkeiten, auch heute dort Geld zu verdienen. Und das gilt auch für Trumpf. In manchen Sachen machen wir uns noch sehr gut, in manchen weniger. Manche Technologien wurden kommodisiert, aber auch nicht alle. Insofern ist China für uns weiterhin relevant. Der 2. Grund ist Innovation. Die Politik in China treibt Innovationen mit massiven Fördergeldern voran und setzt zudem auf schiere Masse. Ich bin jedoch der Meinung, dass Kreativität und Innovation vor allem Gestaltungsfreiheit brauchen. Mit unserem westlichen Wertegerüst ist das unsere Chance. Deswegen müssen wir unsere freiheitlich und demokratisch geprägten Werte mit voller Kraft verteidigen. In diesem Kontext wäre es hilfreich, wenn die europäische und deutsche Politik weniger regulatorisch wäre und uns stattdessen in dieser Freiheit und Kreativität aktiv fördern würde. Leider entwickeln wir uns als Land in eine andere Richtung und man hat das Gefühl, dass nicht immer klar ist, wie der Wohlstand in Deutschland ursprünglich entstanden ist. Und es gibt noch einen dritten Punkt, warum wir aus meiner Sicht in China bleiben sollten, und zwar, um das Land als eine Art Training Center zu verstehen. Für uns ist China ein großes Fitnessstudio, weil wir durch die Aktivitäten in China lernen. Wie kann man das Preis-Leistungs-Verhältnis besser machen? Durch den Druck aus China haben wir es geschafft, Maschinen für das Einsteigersegment zu bauen, die nur die Hälfte kosten, aber gleichzeitig eine respektable Leistung bringen. Das wären wir in Europa nie so konsequent angegangen. Vielmehr hätten wir gesagt, wir müssen technologisch noch besser werden. Doch jetzt waren wir gezwungen, Preis und Leistung neu zu denken. Die Neuausrichtung und die Veränderung des Mindsets aus der noch einigermaßen komfortablen Situation heraus sind ein Fitnesstraining, das unbedingt nötig war. Auch weil wir das, was wir in China lernen, nun überall auf der Welt anwenden, um auch Märkte in aufstrebenden Weltregionen adressieren zu können. Denn die perfekte Maschine, die wir deutschen Ingenieure bauen können, ist nun mal nicht für alle Märkte die passende Lösung. Beispielsweise hat der deutsche Maschinenbau Regionen wie Südamerika und Afrika nahezu komplett an chinesische Hersteller verloren und ähnliche Entwicklungen gibt es in Südostasien und Indien. Ich möchte aber sagen, wir müssen uns als deutsche Unternehmen trotzdem auch einen USP erhalten, damit wir uns differenzieren können. Denn was schnell und günstig geht, werden die Chinesen selbst schaffen und uns dann in der Masse überholen. Deswegen ist es schon noch eine Tugend, sich die nötige Zeit zu nehmen, um weiterhin robuste, nachhaltige und durchdachte Maschinen und Produkte zu entwickeln. Wir merken, dass wir immer noch punkten, wenn die Qualität der Maschine einen Entscheidungsgrund für den Kunden darstellt. Deshalb versuchen wir jetzt bei Werkzeugmaschinen zweigleisig zu fahren. Wir bauen einfachere Maschinen, um den chinesischen Wettbewerbern auch preislich etwas entgegensetzen zu können. Mit unserer Zweitmarke JFY haben wir eine interessante Alternative für die unteren Preissegmente aufgebaut. Auf der anderen Seite behalten wir in etablierten Segmenten unseren High-End-Status mit hochproduktiven Fertigungslösungen bei. Das ist ein spannender Punkt und eine wertvolle Ergänzung, die uns zur nächsten Botschaft bringt. China ist und wird in mehreren Feldern globaler Technologieführer. Um die Trends von morgen nicht zu verpassen, müssen wir deshalb schon heute den Finger am Puls des Marktes haben. Zum Beispiel mit Innovation Scouts, die wie feine Antennen aus China an die deutsche Firmenzentrale berichten. Das ist ein guter Punkt. Wir sind ein Multinischenkonzern. Wir haben eine sehr breite Produktpalette und pro Produkt eher kleine Umsätze. Daher ist es nicht leicht zu entscheiden, in welchem Produktspektrum wir zunächst starten sollen. Aktuell haben wir noch kein Innovation Scouting in China etabliert, aber wir sehen natürlich auch, dass in China viel in Bezug auf KI und Digitalisierung passiert und lokale Wettbewerber schnelle Fortschritte in der Lasertechnik machen. Insbesondere im Bereich Additive Manufacturing müssen wir die Situation genau beobachten. Ich gebe mal ein Beispiel, wo auch wir uns mal was abgeschaut haben. Und zwar beim Thema digitale Services. In China wird per Alipay und WeChat Pay bezahlt. Und wenn dort jemand von unserem Service vor Ort beim Kunden eine Maschine repariert, dann zahlt der Kunde direkt per Barcode beim Servicetechniker. Der automatisierte Rechnungsprozess ist schnell erledigt. Der Kunde ist glücklich und für unser Working Capital ist es ebenfalls hilfreich. In Deutschland sind die Prozesse deutlich manueller. Der Servicetechniker fährt zum Kunden und dann dauert es Wochen, bis der Kunde die Rechnung hat und dann dauert es wieder, bis er zahlt. China ist viel schneller als wir darin, digitale Tools aus dem Consumer-Bereich auf die Industrie zu übertragen. Auf der anderen Seite erstaunt es mich, wie wenig die Digitalisierung in der Industrie in China angekommen ist. Wir haben beispielsweise immer noch Kunden, die kein Internet in der Werkhalle haben und das Wort Lean noch nie gehört haben. Im Consumer-Bereich ist uns China in der Digitalisierung schon weit voraus, aber in der industriellen Nutzung von Digitalisierung, mit ein paar Ausnahmen wie Automotive, Consumer Electronics oder Halbleitern, durchaus noch hinter uns. Dieser Impuls ist jedoch wichtig und berechtigt, weil wir häufig unterschätzen, wie schnell die Chinesen sind. Wir müssen deutlich weiter vorausschauen, um gewissen Szenarien vorzubeugen und entscheidende Wettbewerbsvorteile beibehalten zu können. Politik und Medien raten zuletzt häufig, Unternehmen sollten De-Risking betreiben, und neben China weitere Standorte in Asien aufbauen. Wie geht es Ihnen damit in der Praxis? Vor ein paar Tagen wurde mir die Frage gestellt, wo ist denn euer Werk in Asien außerhalb von China? Unser Problem ist leider, wenn wir als Multinischenkonzern neben China noch ein weiteres großes Werk in Asien bauen, dann können wir pro Werk wesentlich weniger pro Jahr herstellen. Es fehlt dann die kritische Menge. Zusätzlich hätten wir mehrfache Infrastrukturkosten. Die Frage ist also, wie viel De-Risking man sich leisten kann in dem ohnehin schon harten Preiskampf. Dieser Trade-off ist nicht einfach. Das andere ist, in der Praxis ist ein konsequentes De-Risking schwer umzusetzen. Denn eine Werkzeugmaschine von Trumpf hat beispielsweise 5000 Teile. Und wenn nur eins davon aus China kommt, dann steht die Linie im Falle eines harten Shutdowns bei uns still. Wir haben diese Situation während Covid erlebt. Damals waren Häfen in China nur für wenige Wochen geschlossen. Deshalb, wir können noch so viel De-Risking betreiben. Es gibt immer eine Komponente, die in China produziert wird. Eine hundertprozentige Absicherung kann sich keiner leisten, weshalb es eher als theoretischer Ansatz zu verstehen ist. Meine weitere Botschaft lautet, als Folge des Expat-Exodus seit Corona wurde das Management deutscher Firmen in China oft lokalisiert. Es mehren sich jedoch Berichte, dass die komplette Lokalisierung der Führung vor Ort zu Entfremdung, Missverständnissen und Unregelmäßigkeiten geführt hat. Deshalb ist es essentiell, unsere deutsche Kultur in China weiter einzubringen und China-Kompetenz auch auf der Führungsebene in Deutschland aufzubauen. Wie sehen Sie das? Das ist ein weiterer guter Punkt. Der Exodus aus China wurde durch Corona stark beschleunigt, aber auch, weil sich die Expats dort nicht mehr so willkommen fühlen, nachdem die Regierung durch Maßnahmen die Attraktivität weiter reduzierte. Es gibt in China viele Steuervorteile für Expats, beispielsweise für Wohnung, Auto und die Schulkosten der Kinder. Dann wollte China das stoppen. Das erzeugte viel Unsicherheit. Glücklicherweise hat sich China im letzten Moment dann doch noch umentschieden und die Expat-Erleichterungen um ein paar Jahre verlängert. Ich bin der Meinung, wir brauchen unsere Expats in China. Aber auch China-Erfahrung in den deutschen Zentralen, auf dem chinesischen Arbeitsmarkt, gibt es zudem mittlerweile sehr gute lokale Manager. Die Kunst ist natürlich, sie zu finden. Man kann also ein chinesischeres Führungsteam aufstellen. Und ich bin der Meinung, dass man auch mehr lokale Führung aufbauen sollte, weil China komplizierter, lokaler und patriotischer geworden ist. Ich stimme aber grundsätzlich zu, dass es ein oder zwei westliche Manager braucht, welche die chinesische Führung begleiten, um eine sukzessive Entfremdung zu vermeiden. Wir haben unsere Expat-Quote in den letzten 3 Jahren halbiert und wir spüren die Entfremdung bereits ein wenig. Denn leider ist die Compliance-Kultur deutlich schwächer ausgeprägt als in Europa. Bei uns gibt es Tabus, die in China gesellschaftlich deutlich mehr akzeptiert sind. Beispiel Ideenklau. In China ist es weniger verrucht, wenn man von einem anderen kopiert. Im Gegenteil. Es ist sogar eine Auszeichnung, wenn man gut kopiert und es wird damit geworben. Einer unserer schärfsten Wettbewerber wirbt deshalb aktiv damit, Trumpf nachzubauen. Wenn man nicht immer nah dran ist, dann kommen vielleicht Teile einer von früher geprägten China-Business-Kultur wieder hoch. Und das ist nicht immer vereinbar mit unseren eigenen Compliance-Regeln.